Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuchs und Thomas Wagner! Das wird spitze!
André! Er kann nicht nur laut brüllen! Er kann auch sehr gut schießen. Rob Andrich eröffnet dieses Spitzenspiel. Pavlovic aus der Distanz. Was für ein Tor! Alexander Pavlovic.
Hier ist die Glanzparade. Ihre Lieblingssendung auf Sky. Thomas Wagner ist da. Ich bin ein bisschen angespannt, muss ich ehrlich sagen.
Warum?
Weil meine Mannschaft parallel spielt.
Ach echt?
Ja. Ja, es steht Timo. Timo verfolgt den Live-Ticker. Ich muss bitte über Veränderungen informiert werden.
Keine Veränderung.
3-0 nach
Timo,
wie vor.
Man muss jetzt mal
nach wie vor mit 3-0.
Timo
Schmidtchen ist da, Thomas Wagner Batsch, ist da.
Montag. Aber Timo, man muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ne? Ich meine, ich liebe diese Sendung, ich liebe Wolfi, aber das jetzt als Vorbereitung noch zu bezeichnen, seit einer halben Stunde geht es hier nur noch um sein Team.
Ja. Ja, gut.
Wir müssen gucken, ob wir Kuschi einkaufen.
Owner.
3-0 vorne.
Owner, 3-0 vorne.
Das ist die Weichenstellung fürs Final Four.
Final Eight. Ja, das wird spitze. Ja. Was auch spitze war.
Übergang aus,
was?
Aus der Kälte. Ich krieg dafür Ärger, ne?
Nein, keiner kriegt Ärger.
Übergang aus der Kälte.
Also unangenehm.
Aus der Kältekammer.
Ja. Nein, es war das Top-Spiel in dieser Bundesliga-Saison. Die Vorgeschichte ist bekannt. Der Rekordmeister gegen den Amtierenden. Daraus speist sich die Brisanz. Ich habe das Spiel gerne geguckt. Und ich fand auch, es war ein Spitzenspiel. Ich kann mich da nur nochmal wiederholen zu dem, was ich Samstag schon gesagt habe. Normalerweise geht man davon aus, bei Spitzenspielen, oder ein Spitzenspiel muss mit Chancenreichtum, mit Torreichtum gesegnet sein. Das braucht es in dem Fall nicht. Weil zwei Mannschaften auf Top-Level sich begegnet sind. Die eine hat ihre alte DNA wiedergefunden, die andere ist in der Lage, gegen im Moment eine formstärkere Mannschaft trotzdem zu bestehen. Ich fand es ein super Spiel. Hast du es gesehen?
Ich habe es ganz gesehen, ja.
Ja, ganz.
Ich habe vorher 3-3 getippt, weil ich eher so auf Spektakel gedacht habe.
Ja, ich auch.
Und ich finde, es war kein Spektakel, aber das ist jetzt kein Ausdruck mangelnder Klasse, sondern eben weil so viel Klasse auf dem Platz war und du auch viel davon gesehen hast, war es ein Spiel wahrscheinlich schon für Fußballliebhaber, die sich in so ein Spiel reinsteigern. Es hatte enorme Klasse, aber nicht so viel Spektakel. Also es hat mich jetzt nicht vom Sessel gerissen, aber es war von hoher individueller Klasse das Spiel.
Ja, aber auch von kollektiver Klasse,
ja,
fand ich.
Also Qualität sowohl als Einzelner als auch in beiden, wie du sagst, in zwei verschiedenen Dingen. Ich finde, die Bayern waren natürlich der Punktsieger, wenn du so sagen willst, weil sie die deutlich überlegene Mannschaft waren.
Ja.
Aber es ist schon eine Kunst, aus so viel Überlegenheit für Harry Kane nicht eine richtige Torschance herauszubekommen.
Ja.
Und deshalb finde ich, dass Leverkusen mit dem Punkt wahrscheinlich besser leben kann und vor allen Dingen etwas gezeigt hat, was ihnen die ganze Saison bisher abgegangen ist, dass sie defensiv mit einem Ansatz hinfahren können und das über 90 Minuten schaffen.
Hättest du damit gerechnet?
Hätte ich nicht, nein. Ich hätte eher gedacht, sie versuchen aus ihren Stärken heraus was zu machen. Also das Alonso ganz klar, ich finde, der ist einfach ein geiler Trainer. Der kann sich auf solche Gegebenheiten einstellen. Ne? Und ich habe es ja gegen Wolfsburg gesehen, wir haben letzte Woche darüber geredet, das war ja vogelwild.
Ja.
Und ich habe aber bei jedem die Bereitschaft gesehen, nach hinten zu arbeiten.
Ja. Das war so. Das hätte man der Mannschaft so nicht zugetraut und spricht tatsächlich für den Trainer, ne? Dass er die Idee vorschlägt und alle gehen mit.
Richtig.
Granit Xhaka hat das ja letzte Woche nach dem Wolfsburg-Spiel schon angemahnt, wenn wir so verteidigen, dann wird es schwer. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass die 3 Gegentore in München nicht verkraftet hätten.
Mhm.
Und so geht er zutiefst realistisch an die Aufgabe ran, sagt, du hast hier den 1000-Tore-Sturm gegen dich. Also musst du erstmal zusehen, dass du das eigene Tor schützt und das eigene Tor verteidigst. Und mit wie viel Hingabe sie das getan haben, das hat mir schon auch Respekt abgenötigt. Man hat, also wenn's so eine Klitzekleinigkeit zu bekritteln gab an Bayer Leverkusen in der vergangenen Saison, dann war es, als sie einmal in schwerer See war, es kam ja praktisch nie vor, aber als es einmal wirklich eng wurde, dass sie nicht in der Lage waren, ihre Spielweise anzupassen gegen Bergamo. Du erinnerst dich.
Ja, genau.
Das haben sie mitgenommen. Vielleicht aus dem Bergamo-Spiel, vielleicht ist es aber auch, ist es jetzt auch überinterpretiert. Aber sie waren sich sehr, sehr klar darüber, dass sie idealerweise zu Null spielen müssen, weil der Glaube natürlich da ist, so ein, zwei Chancen werden wir schon rausholen. Jetzt war es eine, also die bis zweite Chance, da warten wir bis heute noch drauf. Aber schon das Bewusstsein, wenn wir offensiv stark sein müssen, können wir es, aber unser Fokus liegt darauf, das eigene Tor zu beschützen.
Ich finde es interessant, Timo, würde ich gerne noch mal 2-3, oder wie steht's?
Ist nicht dein Ernst.
Doch. Puh. Ich habe es gerade gesehen, dass er es gesagt hat.
Es geht ja noch weiter, aber ich wollte auch nicht.
Oder sollen wir das denn nicht sagen jetzt mal?
Doch, natürlich. Ja. Wie lange ist noch?
4 Minuten.
Oh Gott. Okay. Wir machen es immer spannend. Wir machen es jedes Mal spannend. Anderes Thema.
Timo, ganz ehrlich, das würde ich dich auch gerne mal fragen, so von der Psychologie her. Ich glaube, wenn die Bayern dieses Spiel 2 oder 3-0 gewonnen hätten jetzt gegen Leverkusen, dann wäre meiner Meinung nach die Meisterschaft jetzt schon entschieden gewesen. Weil die Bayern haben wieder diese Gier, Spiele auch zu gewinnen. Ich finde, so treten sie auch auf. Ja. Komischerweise kommt diese Spielweise, die sie gerade haben, sogar Kim und Upamecano entgegen. Weil Kim kann wieder in Zweikämpfe. Absolut. Er war ja in Neapel damals das Defensivmonster bei einer Mannschaft, die weiter hinten stand. Und jetzt ist er im 1-gegen-1. Es ist sehr viel Wiese eigentlich hinter ihnen. Ja. Das macht er ziemlich gut, muss man dann auch mal loben. Wir haben die auch kritisiert. Und für Leverkusen und alle anderen auf dem Niveau ist es zumindest die Botschaft, man kann diszipliniert gegen die Bayern spielen. Denn gut, Gnabry hatte diese Doppelchance noch und dann einmal, wo Radetzky super hält, der aber dennoch bei seiner Aktien auch beim Gegentor hat. Ja. Und ich finde, das darf den anderen ruhig Mut machen. Die Bayern vor 2 oder 3 Jahren hätten dieses Spiel auf jeden Fall gewonnen, auch wenn sie vielleicht nicht so gut gespielt hätten wie am Samstag.
Ja, aber sie sind wieder auf dem Weg dahin. Genau, also sind wieder auf dem Weg zu altem Selbstverständnis. Also eine gute Vergleichsgröße ist das Spiel im Februar, wo die Bayern sich eigentlich ja versucht haben anzupassen, weil da Thomas Tuchel, auch das haben wir im Rahmen dieser Sendung besprochen, sehr realistisch war in seiner Herangehensweise und gesagt haben, wenn wir es hier eskalieren lassen, ziehen wir das kürzere Stöckchen, weil so viel Feuer haben wir im Moment nicht, so viel defensive Stabilität haben wir nicht. Jetzt ist er mit diesem Anpassungsmodell krachend gescheitert, das heißt eigentlich doppelt gescheitert in diesem Spiel. Er hat sie wieder die eigene Natur aufgestellt und hat noch die Quittung bekommen dafür. Ne? Also insofern war das eine Niederlage, die Bayern, glaube ich, bis ins Mark erschüttert hat. Und wie sie jetzt in diese Saison gestartet sind, jetzt geht's ja erstmal, ging's ja am Anfang ging's mal um Ergebnisse, überhaupt reinzukommen, neuer Trainer, 2, 3 neue Spieler. Wie sie hier in dem Spitzenspiel aufgetreten sind, zeigt schon, dass sie auf dem Weg zurück sind zu alter Stärke. Und deshalb würde ich auch so weit gehen und behaupten, dass die beiden Mannschaften die Meisterschaft unter sich ausmachen. Und dass es am Ende darum geht, wer lässt in Augsburg Punkte, wer lässt gegen Mainz Punkte. Also so, dass die direkten Duelle gar nicht so titelentscheidend sind, sondern dass es darum geht, wer hat größere Probleme mit den Alltagsdingen.
Wie weit sind die beiden Mannschaften von der Performance des letzten Jahres jeweils weg?
Ich fand den Aspekt ganz interessant, weil ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Premier League-Ding, dass in den direkten Duellen es ganz oft 0-0, 1-1 ausgeht, sondern du musst halt in Sunderland, die spielen jetzt nicht mehr Premier League, oder in Stoke spielen auch nicht mehr Premier League, aber die Kleinen musst du
besiegen. Ja,
Ipswich. Genau.
Ja.
Ipswich
spielt
genau,
Premier League.
Hat Aston Villa jetzt nicht geschafft am Wochenende. Genau. Ich glaube, das ist ein großes Ding. Aber was ich bei der ganzen Geschichte, finde ich, dürfen wir nicht vergessen, Bayern hat komplett dominant gespielt. Ja. Sie haben halt nur einen Punkt geholt, ne? Also das war ein geschminktes 4-0, würdest du sagen. Ja. Aber
und was man sagen muss, Leverkusen ist ganz oft in Topform nach München gefahren und hat richtig ist richtig eingetütet worden.
Das war ja, früher war es so, die Bayern konnten diese Punkte nicht nur schon mal dazu rechnen, sondern die konnten in solchen Spielen auch qua Ergebnis eine Botschaft aussenden.
Richtig.
Und die Leverkusener haben Rainer Kallmund hat mal gesagt, wir können die Punkte mit der Post schicken, also weil die alle die Hosen voll haben.
Mein Freund Uwe hat heute in dieser Andernach-Gruppe geschrieben, ich verstehe gar nicht, warum die Leverkusener so gelobt werden, für einen Bus vom Tor zu parken. Ich finde, es ist auch ein Zeichen von Klasse, wenn du sagst, wir haben noch nicht die Form des letzten Jahres. Ja. Vor allen Dingen sind die Bayern deutlich stärker als im letzten 100%. Jahr. Und dann fahren wir mit einem Punkt weg, dann ist alles noch in Schlagdistanz.
Und du kommst hier hin und spielst gegen eine Mannschaft, die in den letzten 7 Tagen 20 Tore geschossen hat. Die haben alles zu Klump geschossen in den ersten Wochen. Und dann ist doch, also muss das ja dein erster Ansatz sein.
Aber ich finde auch, es gibt ja Unterschiede in der Busformation. Also es gibt manchmal gibt's einen kleinen Bus, der steht dann nur vom Tor. Und dieser Bus, das war ja wirklich, der Strafraum war Lava. Die sind da ja nicht reingekommen. Das heißt, du hattest nur diese Weitschüsse und hast wirklich nichts zugelassen. Harry Kane hat sich die Bälle 30 Meter vom Tor geholt, weil er keinen bekommen hat. Und solange der Bus den ganzen Strafraum ausfüllt, finde ich, ist der Bus
ein dicker gut Bus. Gepackt.
Und ich finde vor allen Dingen auch die das Bayern-Offensivspiel bisher geprägt haben in der Saison, Musiala und auch Kane, waren beide jetzt nicht, also die haben beide natürlich ordentlich gespielt. Und Kane, allein wie der das Ding zu Gnabry rüber, das zeigt ja auch, dass der in der Vorarbeit auch Weltklasse-Dinger macht. Aber das war jetzt nicht outstanding. Ne? Und bei Leverkusen war es auf der anderen Seite so, immer wenn sie versucht haben, mal aus einer Balleroberung in den Konter zu kommen, in der zweiten Hälfte, ist das eigentlich gar nicht mehr gelungen.
Ja, absolut.
Deshalb hat auch Wirtz keine große Rolle gespielt insgesamt. Ne?
Kane ohne Torschuss,
das gab es
glaube ich noch nie. Der hat 80 Minuten gespielt.
2021 gegen Crystal Palace.
Muss auch sagen, weil wir zuletzt mal über Tah gesprochen hatten, der ja im Länderspiel gegen die Niederlande relativ weit daneben lag.
Ja.
Also mit der ganzen Vorgeschichte auf dieser Bühne gegen die Bayern, finde, er hat es richtig gut gemacht. Und du hast gesehen, die Achse Tah-Andrich war auf Leverkusener Seite das Beste, was sie hatten.
Die Community hat ihr jetzt eben nochmal aufgebracht, wo seht ihr Sané, wenn er wieder bei 100% ist? Weil ich finde, das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil du mit, wollte ich gar nicht, dass das eingeht.
Aber ist gut.
Wollte ich gar nicht.
Aber ist gut geworden.
Aber ist gut, hat er gut gemacht. Wo normalerweise mit Einwechselspielern über die Außen bringst du dann ja natürlich nochmal viel frischen Wind, der, finde ich, jetzt mit Coman und Sané nicht so gegeben war. Wie seht ihr das?
Also ich finde...
Der Ehrenbus.
Gelenkbus gefällt mir auch.
Gelenkbus, auch Knickbus.
Also man muss ja immer sagen, dass Sané Fähigkeiten hat, die wenige haben in Deutschland und auch im europäischen Fußball. Trotzdem weißt du natürlich oft dieses Tempo, was er hat. Ne? Das werden die Bayern gar nicht so oft in der Liga in dem Extremen gebrauchen, weil der Gegner sich ja eh weit hinten reinstellt. International gibt es sicher die Spiele, wo dann Räume auch da sind. Wenn er ganz fit ist, ist Sané immer noch ein Unterschiedsspieler. Aber Olise?
Michael Olise.
Den haben wir doch vergangene Woche schon
erklärt. Das war ja nochmal, wollte ich nochmal nachfragen. Ich finde, der hat es richtig gut gemacht.
Ja, das ist ein super Spieler.
Super Spieler, guter Einkauf.
Also da müssen nur die Bayern alle Daumen drücken, dass du bei der Dynamik und bei dem Tempo, dass der den weitestgehend verletzungsfrei bleibt.
Ja, und dann können die nachlegen, da kommt doch noch Coman rein. Also wenn, würde ich ihn dann eher sehen. Olise hat ja auf der rechten Seite gespielt, Sané schon auf seiner Paraderolle links.
Das ist übrigens auch ein großer Unterschied zu den Bayern des Vorjahres. Also das muss man Thomas Tuchel dann auch zugute halten. Der hatte nicht diesen Personalstand in der kompletten vergangenen Saison.
Ja.
Also da ging es dann so weit, dass Goretzka Innenverteidiger spielen musste. Heute musste... Also tut sich Goretzka schwer, in den Kader zu kommen. Das nur mal als Beispiel.
Übrigens muss man auch sagen...
Wie stehen wir ganz kurz?
Wo denn?
Bei hier?
3-7. Also.
Wir führen?
Ihr spielt ja auswärts. Ihr führt, ja.
Mit 7-3?
Ja, da gibt es noch so Doppeltore und sowas, aber...
Dann wird das doch jetzt...
Dann reicht das jetzt
damit. Dann wird das jetzt auch eine entspannte Sendung.
Also die Kölner Haie haben gestern 6-3 in der 57. in Augsburg geführt und noch verloren. Also
ja, nur mal ganz kurz der erste FC Köln wird auch noch Thema sein im Verlauf.
Aber jetzt lass uns mal weg hier von deiner Freizeitbeschäftigung.
Das hat
sehr seriöses Fernsehen. Ne?
Ja, können wir ja machen.
Ja,
aber wenn wir parallel spielen, muss ich zumindest informiert sein.
7-3. Aber trotzdem darf die Frage sein... Olise, super Einkauf. Was ist mit Palinha? Also er spielt in dem Spiel wieder nicht. Ne?
Ja.
Also ich bin mir nicht sicher, ob das noch eine Erfolgsgeschichte wird. Und du hast gerade Tuchel nochmal angesprochen. Nagelsmann und Tuchel wollten ja etwas ändern bei einer Mannschaft, die ob 11 Titeln am Stück irgendwie so gefühlt in die Jahre gekommen ist. Und du siehst einfach, das Beste ist dann doch, wenn du irgendwann mal gereizt wirst.
Ja.
Also für die Gier der Bayern war diese Meisterschaft von Leverkusen gefühlt fast ein Segen, weil sie jetzt wieder jemand haben, dem sie eigentlich zeigen wollen, ja, und können, ja, wer der Herr im Haus ist. Und trotzdem ist es eine gute Nachricht auch für die anderen Mannschaften, die natürlich immer über den Tellerrand drüber gucken in Europa und sowas, weil im Moment spielen die Bayern ja fast am spektakulärsten, auch wenn du sagen kannst, Zagreb ist jetzt vielleicht nicht der größte Gegner in der Champions League. Ja. Es gibt noch Möglichkeiten, sie von einem Sieg oder von einem Torfestival wegzuhalten. Und das hat Leverkusen geschafft. Und deshalb darf man schon sagen, von der Mentalität und dem Plan war das trotz allem ein meisterlicher Auftritt.
Ja, von Leverkusen. Deshalb glaube ich auch, dass Leverkusen das Zeug dazu hat, so dran zu bleiben. Ja. Also, das war jetzt, du hast ja auch gesehen, sie haben, weiß nicht, wie viele späte Tore, 9 Tore in der Nachspielzeit im Kalenderjahr in der Bundesliga, 12 Punkte wert in Toto. Die sind ja gar nicht drauf gegangen auf dieses späte Siegtor. Nee, nein, sondern die waren froh, als sie dieses 1:1 verpackt geliefert bekamen. Ja, genau. Sie müssen jetzt halt wirklich über Wochen, und das ist es, sie haben ganz starke Bayern, und sie müssen jetzt über Wochen punkten, um jetzt erstmal Schritt zu halten.
Aber die starken Bayern müssen übrigens am Sonntag in den Frankfurter Stadtwald Frankfurtern. Genau, auch das. Und da haben sie in den letzten Jahren ja auch nicht immer so gut ausgesehen.
Genau, auch das.
Ne?
Also deshalb gehe ich davon aus, dass wir wirklich einen Titel-Zweikampf bis zum Ende haben.
Also auf jeden Fall denke ich auch, dass es lange spannend wird. Ja. Das glaube ich schon.
Ja. Und Palinha wird man, glaube ich, dann irgendwann im Verlaufe der Hinrunde sehen, dass er mehr Spielzeiten und mehr Einsatzzeiten bekommt. Ich glaube, Pavlovic hatte wirklich den Vorteil, die komplette Vorbereitung unter Kompany mitgemacht zu haben, sich da empfohlen zu haben und ist mit einem gewissen Vorsprung in die Saison gegangen.
Dennoch haben wir jetzt 7 oder 8 Pflichtspiele und wir haben eine Prüfung gehabt gegen Leverkusen. Palinha hat, glaube ich, ein einziges Mal in der Startformation gestanden.
In Kiel, ne?
Das ist jetzt schon mal erst zementiert. Und wenn man so gut spielt wie Pavlovic, gibt es ja auch keinen Grund, ihn im Moment rauszunehmen.
Ja, aber jetzt haben die alle 3 Tage ein Spiel. Mhm. Ich glaube, dass der in Aston Villa Einsatzminuten bekommen wird.
Ja.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Ja, aber so viel Spitzengefühl musst du dann ja auch haben als Trainer. Also wenn du ihn da draußen lässt, dann machst du was falsch.
Traue ich aber Kompany zu.
Darum also,
Sensibilität hat, dass er das macht. Kimmich hat einen Riesensatz gemacht, finde ich.
Mhm. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, er ist wieder mit sich im Reinen. Er ist Kapitän der Nationalmannschaft, akzeptiert aber da, dass er hinten rechts spielt. Ja. Bei Bayern ist es so eine Mischrolle, also eigentlich schon wieder eher im Zentrum, kann aber auch trotzdem. Und das tut ihm deutlich besser als früher, wo er Rechtsverteidiger gespielt hat und am liebsten trotzdem alles auf dem ganzen Platz irgendwie machen wollte. Und seine Pässe kommen, seine Chip-Pässe kommen wieder ziemlich gut an.
Und es kommt ihm auch zugute, dass die Bayern halt voll attackieren, ne? Und voll auf Angriff spielen. Mhm. In den letzten Jahren gab es gewisse Untiefen im Verlauf des Jahres. Und da ging es immer darum, Schuldigen zu suchen. So ist das ja im Fußball. Und häufig genug war er derjenige, der schuld war, obwohl er es bei weitem nicht immer war oder in den seltensten Fällen war. Also die Leistung von Kimmich ist ja super kritisch beurteilt worden in den letzten Jahren. Obwohl er vernünftig gespielt hat.
Aber er hatte ja den Anspruch und alles und wollte ja eigentlich die Führungsperson bei den Bayern und in der Nationalmannschaft sein. Und das hat ihm teilweise nicht gut getan. Ja. Und jetzt ist er wirkt mehr mit dem, wie er mit seiner Rolle zufrieden. Und das tut ihm gut.
Ja. Ja, definitiv.
So, das tut ihm gut.
7-7 oder?
7-3 gewonnen.
Ja, okay. 7-3 gewonnen.
Ja, easy.
Ja!
Sehr stark. Okay.
So.
Was haben wir denn sonst?
Okay,
noch
du kommst auf keinen Fall zum Finale, das weiß ich schon. Timo, herzliche Einladung.
Was habe ich denn?
Weil du es so abtust. Das war ein wichtiger Sieg.
Was? Wo hast du das jetzt abgetan?
Du hast gesagt, okay, gut, hast du gesagt.
Gewonnen hat der VfB Stuttgart am Wochenende ja nicht, aber vielleicht war es ja ein Punkt der Moral.
Ja.
Okay, das war jetzt ein Untief aus dem Kühlschrank.
Eisfach.
Minus 18 Grad.
Nein, Thema Jablonski, Karasor hätte ich gerne noch von euch beiden eingeschätzt, weil ich fand, das war mal, natürlich war es eine strittige Szene, aber wie sich Jablonski danach hingestellt hat, es kommuniziert hat. Frank Buschmann hat dieses Spiel in der Konferenz gemacht und der hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, dass es einfach auch mal dazugehört, Fehler einzugestehen.
Ja.
Und das fand ich bemerkenswert und das gehört in einer Sendung wie dieser besprochen.
Also das war top, dass er es eingesteht, in allen Facetten, auch nicht irgendwie ja, aber so. Allerdings wollen wir ja trotzdem Schiedsrichter, die sich am besten gar nicht für irgendwas entschuldigen müssen. Und deshalb wäre es gut, wenn der VAR, weil der Feldverweis ist ein Feldverweis in dem Spiel, ja, der greift genauso an, es geht nur um die Sperre nachher, ja. Ja. Dass das nicht, wir sind ja eh von der 100%-Regel, man soll nur eingreifen, wenn es eine 100%ige Fehlentscheidung, sind wir ja lang schon im Graubereich, ja, bei 30-40%. Also das macht gar keinen Sinn, dass das nicht besprochen werden kann. Für den VfB bitter. Und
aber kurz dazwischen, ja, da kommt ja dann der Schiedsrichter und sagt, na, wenn wir Gelb-Rot überprüfen, dann müssen wir die erste Gelbe,
nein,
auch noch machen.
Nein, das sehe ich anders, weil die erste Gelbe ist nun mal ausgesprochen, da musst du dich im weiteren Spiel, ja, musst du dich einigermaßen so verhalten. Das ist immer, wenn eine Begründung vom Schiedsrichter, aber die gelb-rote Karte vom Trainer, die war ja ganz unfair, weil die erste Gelbe war keine. Also wenn ich Gelb habe, da kann ich nicht teilweise so hingehen, wie die Leute dann
das
hingehen.
Ist die Wahrheit, ja.
Die zweite muss überprüft werden, weil es dann die Hinausstellung ist. Das, also dabei würde ich es belassen.
Guck mal ein bisschen mehr in die Kamera, weil ich würde das ans IFAB schicken.
Ach so, okay. Also, die zweite gelbe Karte soll überprüft werden, die erste nicht, die ist dann einfach da, weil ein Feldverweis ist ein Feldverweis und dann muss der VAR auch greifen. Schnitt.
So. Vielen Dank, schicke ich ein.
Und eins möchte ich noch sagen, da bin ich dann bei Stefan Effenberg, also wir müssen jetzt nicht moralischer sein als der Papst oder sowas, aber das von Arnold, also sich da so zu ja, dingen, da kann man dann vielleicht, ich traue sogar ihm zu, dass er einen Schmerz hatte, weil es war ja, gab ja auch einen Kontakt.
Das ist ja, also das ist ja auch, das passiert ja im Affekt. Also das ja, ist ja einfach so, es gibt einen Kontakt, du fällst, dann schreist du, ah.
Ja, aber ja, er weiß doch, dass er nicht gefoult wurde. Da würde ich dann einfach, Arnold ist auch eigentlich ein cooler Typ, dann geht er aber dahin und sagt, nee, das war ein ganz normaler Brettschlag, deshalb habe ich geschrien.
Ja.
Also ich finde, das würde einfach mal
ja,
gut.
Das ist, da erwartet man dann vielleicht ein bisschen viel. Also da sehe ich den Fehler, da sehe ich den Fehler im System, ehrlicherweise.
Stand es 1-1? Stand es da?
Ich glaube ja.
Lirum Larum.
Wir reden jetzt nicht darüber, dass der einen Elfmeter zurücknimmt oder so, sondern es geht um einen Zweikampf im Mittelfeld und ein Kollege wird vom Platz gestellt, auch wenn er bei der anderen Mannschaft ist. Finde ich, kannst du schon sagen.
Ja, aber das ist dann immer leicht, dann in so einem Moment zu sagen, ja, wie kann sich der Spieler da so, wie kann der da so rumbrüllen?
Wie wäre es denn bei dir in der Icon League, wenn ein Spieler
weiß, dass unsere Mannschaft und meine Spieler alles dafür tun, um das Spiel zu gewinnen. Das ist ja Fakt. Und da wird halt mit Haken und Ösen wird gearbeitet und die anderen machen es auch. Und danach gibt man sich die Hand. Und deshalb gibt es einen Schiedsrichter auf dem Platz, der das kontrolliert, der das Geschehen kontrolliert. Deshalb der Fehler liegt in der Systematik, wie von dir vorhin perfekt umschrieben.
Oh, danke schön.
Dass der VAR in dem Fall, haben wir ja eine massiv spielbeeinflussende Szene, weil wir über eine Hinausstellung reden, dass der in dem Moment nicht sagt, guck dir es bitte einmal draußen an, es ist andersrum.
Für dieses Spiel, was wir gerade haben, dieselbe Konsequenz
genau,
wie eine rote Karte
ist, genau, das ist, das verstehe ich nicht. Also ich verstehe die Argumentation, gelbe Karten werden nicht überprüft, aber vielleicht sollte man sich diesen Appendix im Gesetzbuch gönnen und sollte sagen, wenn es sich um die zweite gelbe Karte handelt, die eine Hinausstellung zur Folge hat. So, das ist mein Punkt in dem Fall. Jablonski, Fehler kann passieren. Arnold, Schrei im Affekt, möglicherweise auch Schmerz gespürt, das kann ja keiner von uns sagen, im Eifer des Gefechts. So, passiert. Aber da sitzt einer, der guckt drauf und sieht eine Sekunde später, dass die Entscheidung falsch ist und darf dann in dem Moment seinen Unparteiischen oder seinen Chefschiedsrichter auf dem Platz nicht darüber informieren, dass die Entscheidung falsch war. Das kapiere ich nicht. Also das ist
absolut d'accord.
100%.
Timo, was sagst du zu Arnold?
Ich schreibe mir gerade Fehler im System auf.
Okay.
So, danke. Ich finde auch, erstmal gilt immer die Unschuldsvermutung. In so einer Situation kann dir auch irgendwas wehtun als Maxi Arnold, genau. Ja. Bin trotzdem allerdings dabei, als Spieler, finde ich, wirst du ein großer Spieler, wenn du dann manchmal diesen Schritt gehst und sagst, hey, das war andersrum. Aber in einem Zweikampf weiß man nie, wie es für den Spieler rüberkam. Okay. Weißt du, also ich finde, da interpretieren wir ganz oft Sachen rein und so, da muss er doch zum Schiri gehen. Ich weiß nicht, als du da in Andernach gespielt hast, da hast du bestimmt auch nicht jedes Mal sofort gefühlt, ah, okay, nee, ich habe ihn getroffen und bei mir ist alles sauber, sondern hat es vielleicht auch
ich
mal
ein bisschen. Ich war ja so ein fliegender Rasenmäher, ne? Ich habe alle getroffen immer, aber vielleicht häufiger auch den Gegner.
Weder sich Ball. Noch den Gegner geschont.
Genau, genau. Naja, also nochmal, ich finde es auch völlig okay, wenn ihr anderer Meinung seid. Ich finde Maxi Arnold A, einen richtig guten Spieler.
Ja.
B, ist das, finde ich, schon ein abgewichster Hund und das sage ich eher positiv. Ich will jetzt auch nicht sagen, du nimmst ein Tor zurück oder einen Elfmeter, aber da im Mittelfeld, das ist ein Ding, steht 1-1, da kann man nochmal sagen, ich glaube übrigens nicht, dass der mich getroffen hat. Aber gut, das ist jetzt meine...
Es ist, also ich finde, diese moralische Diskussion muss man in dem Fall nicht führen, weil man sehr klar eine VAR-Diskussion führen kann in dem Moment. Und da geht es dann auch nicht drum, dass sich der VAR falsch verhalten hat, sondern er hat sich ja im Rahmen
des
Regelwerks
Er hätte ja gar nicht sein dürfen, er hätte gar nicht sagen können.
Genau. Entsprechend
dann hätte der dem sagen müssen, aufs
müssten
Ohr.
Die, die müssten die Regelhüter und diejenigen, die verantwortlich sind für all das, also für das Reglement verantwortlich sind, sich diesen einen Zusatz noch gönnen.
Und aber da gab es ja auch eine zweite Szene in dem Spiel. Ich war zu Hause am Wochenende und konnte einiges schauen und habe mich gefragt, weil mich, wenn ich Sendung mache, regt es mich immer total auf, dass so eine Überprüfung dann irgendwie 17 Minuten dauert. Aber diese rote Karte gegen den Wolfsburger Angreifer, die wurde dann ja nochmal gecheckt und zurückgenommen.
Ja.
Und ich fand es da dann total richtig, dass man sich so viel Zeit für diese Situation nimmt. Also auch als Zuschauer zu Hause habe ich gesagt, ja, richtig, ey, ich will da die richtige Entscheidung haben.
Also das steht ja über allem.
Genau.
Am Ende muss die richtige Entscheidung stehen. Und wenn es eine Minute länger dauert, sag, was dauert das da so lang? Muss man die Zuschauer im Stadion da noch näher mitnehmen oder noch mehr mitnehmen? Aber es dauert halt so lang, bis die Entscheidung richtig ist.
Ich glaube, dass es dir bei der Überprüfung eines Platzverweises sogar als Fan noch leichter fällt zu warten, als bei dem Ding, ist der Ball jetzt, zählt das Tor oder nicht?
Ja.
Ich war gestern in Köln im Stadion, 8 Tore und du guckst immer erst auf den Schiedsrichter, hat der noch irgendwas oder sowas?
Ja. Ne?
Also dieses Gegenargument gegen den VAR kann ich schon verstehen. Übrigens, dieser Amura, richtig guter Einkauf von Wolfsburg aus San Chiloa, da kommen echt ein paar richtig gute Kicker. Mhm. Frag nach bei Monsieur Boniface.
Warst du da am Wochenende oder hast du die XXL-Zusammenfassung geguckt bei Alle Spiele, Alle Tore zu dem Spiel? Oder warum hast du so eine hohe Meinung von dem?
Ich habe den ja letzte Woche schon in Leverkusen gesehen und ich habe so ein bisschen jetzt auch ein paar, also ich finde, der hat echt ein paar gute Skills. Warum lachst du?
Nein, gar nicht.
Warum lachst du?
Nein, weil ich gucke wieder in leere Augen, da ging es um die XXL-Zusammenfassung.
Ich weiß, was das ist.
Das ist eine Unterstellung.
Was ist denn immer mit den leeren Augen?
Die waren voll.
Leere Augen sind. Kennst du den Bond-Film, wo die auf diesem russischen Friedhof, also diesem Panzerfriedhof steht? Das sind leere Augen.
Das sind leere Augen.
Ja.
Ja, mehr über deine James Bond Skills auf der Bühne.
Ja.
Im Oktober.
12. Oktober.
12. Oktober in der Soccer. Wie heißt dieses? Soccer World? Heißt es Soccer World?
Es ist auf jeden Fall in Köln-Mühlheim, die Soccerhalle von Lukas Podolski.
Genau. Im Rahmen des Cologne Comedy Festivals kommt die Glanzparade live auf die Bühne. Wir verlosen heute 2x2 Tickets. Jetzt ist eine ganz kurze Werbung. Ne?
Und, lass kurz mal fragen, wie wir die verlosen.
Nee, das kann ich sagen. Wir gucken uns den Chat an gleich. Nein. Wir gucken uns den Chat an. Die beste Begründung, wer die Karten verdient hat, gewinnt.
Timo ist ausgefuchst.
Timo hat es im Blick. 2x2 Tickets. Wer kann am 12. und will vor allen Dingen am 12.
Ich hätte noch einen anderen Vorschlag.
Na?
Wer die korrekte Trefferanzahl nennt, die
du hast wieder Pack so falsche Sachen.
In der Icon League bisher in den 5 Spielen hat.
Standen hier schon alle drin.
Beste Begründung.
Beste
Begründung gewinnt. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann. Wir machen eine Pause jetzt und sind dann wieder da mit der zweiten Hälfte. Da geht es um Köln und Karlsruhe und St. Pauli und was weiß ich nicht noch alles. Bis gleich.
Auch wenn es perfekt erscheint, wird hier auch viel mehr geweint. Auf die Porsche fallen Tränen jeden Tag.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird
Das ist ein schöner Schwenk. Über den Lilium.
So, wir sind zurück, die Klassenfahrt am Montag. Quatsch. Teil 2. Alex Popp ist zurückgetreten.
Ja.
Deine ersten Gefühle.
Schade.
Ja. Es ist die Lothar Matthäus. Es ist die Lothar Matthäus. Die hat 144.
Ja, aber ist sie die größte Nationalspielerin?
Ein Aushängeschild für den deutschen Frauenfußball. Das ist schon bitter.
Vor allen Dingen, sie ist Olympiasiegerin. Sie war jetzt auch das Gesicht, als sie Vize-Europameister wurden. Ne?
Eben.
Das Feuer brennt nicht mehr, hat sie gesagt.
Es ist schade einfach. Das ist, weil ich hoffe, dass sie dem Frauenfußball als Ikone erhalten bleibt. Und als Galionsfigur mit dazu beitragen kann, dass der Frauenfußball sich weiterentwickelt.
Ich hab wenige, muss ich sagen, ich bin jetzt auch keiner, der sich jetzt hier hinsetzt und sagt, ich gucke so viel Frauenfußball. Also ich habe ein paar Sachen von ihr gesehen und ich finde, sie hat so was Unerschrockenes, so eine Anführermentalität
total,
gehabt.
Total. Aber ganz wichtig ist für den Frauenfußball und für die Weiterentwicklung des Frauenfußballs ist, dass es Gesichter gibt, die den Sport repräsentieren. Das, also, weil ich sehe die immer noch in der Entwicklungsphase und sehe wahnsinniges Entwicklungspotenzial. Weil bei den großen Turnieren gucken die Leute und die Liga führt noch ein, eher Schattendasein. Die Sender versuchen alles, auch hier bei Sky.
Auch wir heute, 21 Uhr, die Nachspielzeit.
Aber um das noch ein bisschen größer werden zu lassen, ein bisschen wachsen zu lassen, braucht es gute, prominente Stimmen, die sich für den Frauenfußball einsetzt. Und deshalb hoffe ich, dass Alex Popp in irgendeiner Form erhalten bleibt. Auch wenn das Feuer für die aktive Zeit offensichtlich erloschen ist.
Könnte sie eventuell auch nach ihrer aktiven Karriere in deinem Team eine neue Heimat finden?
Ich glaube, du meinst bei The Pack.
Ja, natürlich. Also wie ich hier mitgezittert habe, gerade hier am Live-Ticker.
Dir war es egal. Dir war das ganze Studio.
Uns war es allen egal.
War es egal. Allen war es egal.
Lass uns doch mal über die Tickets
dann
sprechen.
Zahlen, bitte. Dann, Herr Ober, möchte ich gerne zahlen.
Also auf jeden Fall gewinnt Effe.
Effe gewinnt, ja.
Schon mal
Effe,
zwei.
Das haben wir jetzt schon mal gesagt.
Weil ich möchte so gerne, ich arbeite in der Pflege und meine männlichen Bewohner freuen sich immer montags auf euch. Ich lasse dann mein Tablet laufen mit der Glanzparade.
Ja.
Das ist sehr, sehr schön.
Guck mal, Fiona Effe möchte gegen mich im Quiz antreten.
Bitte eine E-Mail schreiben an glanzparade.show@sky.de. Wird gleich auch nochmal eingeblendet und dann kümmere ich mich darum. Dann gibt's noch zwei, wo ihr vielleicht entscheiden könntet. Der Simon schreibt, meine Verlobte macht Bildungsurlaub in Dubai.
Ja. Schreibt Bildungsurlaub in Anführungszeichen.
Ja. Wo ist er jetzt hingelaufen, Herr Simon?
Simon hat zurückgezogen.
Nein, da. Aber was ist denn im Gegensatz zur Glanzparade? Ich habe sozusagen Ausgang und als Öcher ist doch Köln direkt um die Ecke. Zudem ein großer Fan.
Ja, dann.
Seid ihr,
Simon dabei. Komm.
Weißt du, wo Ösch liegt?
Öscher, du bist der Öscher Jung, hör mal auf, du. Weiß ich nicht, natürlich nicht. Woher denn?
Aachen ist das.
Na? Aachen.
Aachen sind die Öscher. Ja? Deshalb habe ich dich doch jetzt gerade gefragt.
Ja, woher soll ich das denn wissen? Ja. Ich weiß, dass Aachen die Kaiserstadt ist. Das sollte doch schon mal reichen.
Gut. Ja? Wer ist da als erstes gekrönt worden zum Kaiser?
Karl der Große.
Gut. Boah, Timo.
Wollen wir beide jetzt hier so ein Quiz machen und der Wolf liest sich hier
durch.
Geschichte Leistungskurs?
Nee.
Ne?
Nee, aber so ein bisschen
eigentlich. Was haben wir denn als nächstes Thema?
Wir können uns die Themen eigentlich aussuchen, aber ich fände, am Sonntag war noch ein ganz interessantes Spiel mit der TSG aus Hoffenheim.
Ja, Hoffenheim.
Die nach wenigen Sekunden eigentlich schon 17-0 führte.
Hoffenheim führt ja in dieser Sendung auch ein Schattendasein, ne? Eigentlich in der kompletten Bundesliga, so ehrlich muss man sein. Also
finde ich aber jetzt auch, das muss man dann auch sagen.
Unterhalb des Radars.
Dietmar Hopp darf das Geld natürlich in seinen Heimatverein, er macht ja auch viele, sehr viele Sportdinger und auch viel Karitatives. Und natürlich kannst du deinen Verein auch in die Bundesliga bringen, zumal ja damals irgendwann, glaube ich, so um 2000 Waldhof und der KSC das Geld nicht wollten. Aber man muss dann auch ganz fair sein, wenn das Stadion selten ausverkauft ist und so und irgendwo jetzt auch nicht gerade die Fußballbegeisterung überschwappt, dass die Leute sich nicht dafür interessieren. Nein, das ist auch so.
Es ist kein Straßenfeger, so ehrlich muss man sein.
Genau.
Aber da geht's jetzt zu.
Also, da geht es zu wie bei Dallas und dem Denver Clan zusammen. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe mal versucht, mir das im Kicker einmal durchzulesen. Ja. Die Kollegen haben das, glaube ich, wirklich gut. Ich bin nach 3 Absätzen einfach ausgestiegen.
Wirklich? Ja. Also das hat ja eigentlich auch, also in meiner Wahrnehmung, was sehr kleinkariert ist. Also es ist ja klassische Kraichgauer Vereinsmeierei, mit der sich da handelnde Personen gegenseitig im Weg steht.
Das hat was von Rivalen der Rennbahn oder die Guten Bulls früher.
Ach ja, also ich weiß gar nicht, ob es die Tragweite Dallas hat dann am Ende oder Denver Clan. Aber es ist auch von außen schwer zu durchdringen, was genau da vor sich geht. Und der ärmste Mensch da, also jetzt nicht im Sinne von wirtschaftlich arm, ist Pellegrino Matarazzo, ein hochsympathischer Mensch.
Der, finde ich, auch gute Arbeit geleistet hat, sowohl in Stuttgart
100%.
Als auch in Hoffenheim, die gerettet, letztes Jahr in die Europa League geführt. Ja. Und eins muss man ja auch sagen, weißt du, was ich echt krass finde? Ja. Also das ist ja unbestritten, dass Roger Wittmann und Dietmar Hopp dicke Freunde sind. Ja. Dann heißt es auch immer wieder, wir müssen uns alleine tragen. Auf der anderen Seite werden da Spieler verpflichtet, teilweise, wo du sagst, hier der eine Scholley und jetzt der, wie wird er ausgesprochen, der vom Platz geflogen ist.
Dritte
wo du dann wirklich auch mal sagen darfst, sind die das Geld wert? Also wo du dich dann fragst, was ist das? Nur weil die aus dieser einen Spieleragentur rauskommen, du willst ganz andere Spieler als Trainer vielleicht haben. Ja. Alexander Rosen hat übrigens auch einen guten Job da gemacht. Der ist auch freigestellt worden. Also, das ist Wild West.
Wer hat denn da gerade den Hut auf bei dem Verein?
Sehr gute Frage.
Kann mir das hier irgendeiner beantworten?
Ganz sicher
nicht. Solange man diese Frage nicht beantworten kann, ne, läuft irgendwas schief.
Ja, definitiv.
Glaube ich. Und dann kannst du auch 3-0 führen, dann gibt es einen Platzverweis und du verlierst das Spiel dann trotzdem.
Da muss man jetzt auch mal sagen, wenn du 3-0 führst und so
kann man auch gewinnen.
Ne? Lass den doch einfach durchlaufen, dann steht es halt 3-1, aber 70 Minuten in Unterzahl zu spielen, das ist dann, wie man gesehen hat, nicht so
dann kannst
schlau.
Du kannst ja einen Gelenkbus kannst du ja möglicherweise in den Strafraum stellen und dann...
Übrigens unter der Woche das so.
Wenn du einen hast.
Wenn du einen hast. Ja, und das ist das Problem, die verpflichten... defensive Mittelfeldspieler, irgend noch ein Fantasiespieler über außen, aber ein Innenverteidiger, der mal den Bus fahren kann.
Braucht mehr Gelenkbusse.
Vollkommen recht, aber eins kann man schon sagen, sie machen ja auch eine sehr gute Jugendarbeit. Ja. Waren ja jetzt auch letztes Jahr haben sie das Double gewonnen, Deutsche Meisterschaft im Pokal. Ja. Und Morstedt, also der einer aus dem der hat ja dieses Traumtor geschossen in Midtjylland in der Europa League. Ja. Sie stehen auch schon, finde ich, für einen attraktiven Spielansatz total. Unter Matarazzo. Ne? Ja. Also ich hätte ihn gestern laufen gelassen und Werder war ja 20 Minuten vogelwild, aber dann 4 Treffer, du musst dir auch den Gegner erstmal so hinlegen, dass du das Ding gewinnst. Stay mit einem Dreierpack. Ne? Also Hut ab. Ich glaube, Werder ist dies Jahr so näher Conference-Platz, Europapokal ähnlicher
Wettbewerb. Auf jeden Fall mit einem halben Auge. Ja. Sag's nicht zu laut.
Ja.
Das fliegt dann in Bremen auch schon mal um die Ohren. Aber die hoffen natürlich alle, dass das mal wieder ins Internationale mündet.
Es müsste ja auch möglich sein, das sage ich selbst als HSV-Fan, Werder ist so ein Traditionsverein, es müsste ja mal möglich sein, vielleicht so eine Entwicklung, wie es Gladbach bis vor 3 Jahren hatte oder Eintracht Frankfurt hat, anzustreben mal. Ne? Wir sind immer sehr bescheiden, ja, wir haben nicht das Geld und sowas, ja, aber ist doch eine Marke.
100%ig.
Ich möchte kurz von Effe eine Rückmeldung geben.
Ja.
Lieben Dank. Hier wird gerade gefeiert, dass die Zahnprothesen klappern. Also von daher.
Also er hat ja schon geschrieben, er hat auch schon auf die E-Mail-Adresse geschrieben.
Ich bin ja neu mit Fax und so unterwegs. Ja. E-Mails kann ich erst nachher checken.
Okay.
Aber das wird so ein Fest, denke ich.
Ja, das wird gut.
12.10.
Das wird wirklich gut. Ich glaube, die bauen nochmal an. Also wer sich noch für Karten interessiert, ich kenne jetzt den aktuellen Stand nicht. Man kann, gibt es noch welche, du weißt auch.
Also ich meine, wenn du die Stadt betrittst, also das muss man ja ganz ehrlich sagen.
Nein, aber es wird ein lustiger Abend.
Ja, super.
Das kann man, glaube ich, sagen. Und ich freue mich sehr drauf.
So, jetzt haben wir den Fuß der Woche. Bitteschön.
Der Fuß der Woche.
Du hast in der eigenen Sendung. Elias Saad ist mein Fuß der Woche, weil es einfach eine Mega-Geschichte ist. Also es ist fast eine Aschenputtel-Story. Innerhalb von 2 Jahren vom Fünftligaspieler zum Bundesliga-Torschützen, jetzt auch Doppeltorschütze. Der erste Sieg des FC St. Pauli seit 13 Jahren in der Fußball-Bundesliga. Wir freuen uns auf das kommende Wochenende, da sind wir mit dem Topspieler Millerntor Du möchtest irgendwas sagen. Also, es arbeitet in dir. Dass wir sind mit dem Topspiel.
Na, weil du gesagt hast, ich weiß nämlich, was der letzte Bundesliga-Sieg
Wir sind mit dem Topspiel. Das habe ich extra ausgelassen, weil ich.
Ja, deshalb habe ich.
Weil ich weiß, was ich gehört.
Deshalb habe ich ja so böse geguckt.
Aber was ich sagen muss, du bist natürlich so ein bisschen Trendsetter-mäßig, weil ich kenne den Elias ja schon seit 2021. Ja. Ja, ein Goldgräber. Also, das möchte ich nochmal an der Stelle sagen. Ich habe nämlich Eintracht Norderstedt gegen Hannover 96 im Pokal kommentiert. Ja. Und da ist er gerade dahin gewechselt. Hat mich allerdings überhaupt nicht überzeugt. Also das war so, okay.
Also du hättest ihn nicht als Bundesligaspieler erkannt.
Natürlich nicht, aber ich wollte jetzt einfach mal cool tun, dass ich den schon ganz lange kenne. So, ey, ich habe früher schon die coolen Schuhe getragen, so in dem Sinn.
Also ich bin ja nun als bekennender Fan der Rothosen weit davon entfernt, Siege des Stadt- oder Stadtteilrivalen zu bejubeln. Ich habe mich allerdings tatsächlich gefragt, warum Plessin konsequent auf Saad und Afolayan verzichtet hat, die im letzten Jahr ja outstanding waren in der zweiten Liga. Und natürlich musst du anders spielen als im letzten Jahr. Aber immer wenn die beiden reinkamen und vor allen Dingen Saad, hat sich was geändert. Also ich glaube, es war jetzt höchste Zeit, dass er die mal aus seiner Sicht hat beginnen lassen.
Ja, unabhängig davon. Ich finde, dass es solche Geschichten in diesem Business noch gibt, dass das gefällt mir. Also da bin ich dann auch so ein Stück weit Fußballromantiker. Ohne Nachwuchsleistungszentrum gesehen, innerhalb der Stadtgrenzen oder der erweiterten Stadtgrenzen gefunden, da überhaupt einen Scout hinzuschicken, der sich den anguckt und dann zu sagen, den holen wir jetzt einfach mal, weil das ist auch wirtschaftlich jetzt relativ risikoarm. Und dann war der Futsal-Nationalspieler und du musstest ihn so ein bisschen aufs Großfeld noch umstellen. Das hat einen Moment gedauert, aber da hat er in der zweiten Liga funktioniert. Dann ist er auf einmal tunesischer Nationalspieler. So, jetzt ist er Bundesligaspieler, Bundesliga-Torschütze. Andere Vereine haben sich ja schon im Sommer für ihn interessiert. Also etablierte Bundesliga-Clubs haben sich für ihn interessiert.
Cinderella-Story, ne?
Cinderella-Story.
Ich kenne ihn ja schon seit 4 Jahren.
Außer du hat's immer gewusst.
Du hast ja 1921, hast du ja schon Eintracht Norderstedt kommentiert.
Damals.
Bist ja auch einer der ganz wenigen, das muss man ja auch mal sagen.
Wer ist großer Fan von Eintracht Norderstedt?
Moment, jetzt mal ganz kurz. Du bist ja einer der ganz wenigen, die kommentieren, die im On arbeiten, die Beiträge machen, die Sendungen verantworten und Säulenchef. Wo gibt es das in der
Welt? Wer war großer Fan von Eintracht Norderstedt?
Wahrscheinlich Uwe Seeler.
Ja, klar. Das ist ein Lexikon. Ja, er war nämlich damals zugegen bei dem Spiel.
Ja. Uwe Seeler, klar. Also ganz großer Freund auch des Hamburger Amateurfußballs gewesen.
Ach, bist du verspannt jetzt?
Du bist verspannt? Ja, warum?
Bisschen, weiß ich nicht.
Gut.
Gerade
mal. Womit machen wir weiter? Wagner der Woche?
Ich wurde ja ein, zwei Mal wurde ich jetzt hier angegangen, weil ich die Karten an die falschen Personen gegeben habe. Aber das finde ich einfach, das steht mir auch zu, das den Leuten zu geben, die da schöne Sachen
mal gucken, ob wir nächsten Montag nicht nochmal welche raushauen. Punkt.
Oh. Teasing kann er. Überleitung gar nicht so gut, aber Teasing.
Teasing kann er wirklich.
Aber wie kommen wir jetzt?
Wo wollen wir denn jetzt hin?
Was ist denn der nächste
Punkt? Wie wollen
wir denn
da jetzt verbleiben?
Wir können einen Vorschlag machen dann. Wie wollen wir denn jetzt verbleiben?
Wie wollen wir denn da jetzt verbleiben? Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Wagner der Woche.
Oh.
Thomas?
Der Wagner der Woche.
Von der Aachener Straße am Militärring, da wo die Minigolfanlage ist, wer schon mal dahergegangen ist. Das sind bis zur Kabine knapp 2 Kilometer sogar. Der KSC steckt auf der Aachener Straße mitten im Verkehrschaos. Mein Freund Michael Stock und meine Wenigkeit haben das aufgenommen. Es war gar nicht so, also es war sicherlich auch eine Grenzerfahrung für den einen oder anderen, dahin zu gehen. Jetzt muss man ja sagen, dass das im Profisportler, glaube ich, nichts ausmachen darf, 2 Kilometer sich zu bewegen vor einem Spiel.
Ja.
Aber ich glaube tatsächlich, dass das mit dem KSC am Anfang was gemacht hat, weil du hast ja dann so im Hinterkopf, wir haben so, die Abläufe waren nicht da, das war jetzt ganz kurios, also wenn wir das Spiel verlieren, dann haben wir ja eine Erklärung dafür. Und so haben die wirklich die erste Viertelstunde gespielt. Gar nicht, die waren noch im Bus. Ja, der FC hat,
auf dem Weg, die waren auf dem Weg.
Der FC hat mit jedem Schuss getroffen, was man ihnen ja vorgeworfen hat, was bisher nicht so war.
Ja.
Und das war ein irres Fußballspiel, weil nachher auch der KSC mit unfassbarer Moral und spielerisch bockstark.
Wirklich.
Also wirklich bockstark, wie die auch Fußball gespielt haben. Die hatten noch mehr Chancen. Und ich möchte jetzt einfach mal, ich hätte es auch als Wagner der Woche, Marvin Wanicek, dass dieser Mann nur 4 Minuten Bundesliga gespielt hat, das kann ich einfach nicht begreifen. Hm. Wie gut der ist, wie der Standard schießt, wie torgefährlich der ist, wie mannschaftsdienlich. jetzt ist er wahrscheinlich zu alt, weil jetzt will er auch beim KSC wahrscheinlich alt werden.
Ja.
Also das war Bock stark.
Ich finde auch generell, also ich finde die Karlsruher Truppe total cool. Also wie sie, das musst du dann schon auch mal verpacken, ne?
0-3
du in bist da zu Fuß 2 Kilometer.
Ja?
Das war ja jetzt nicht die Allee der Helden, die da beschritten haben, sondern du läufst
also inmitten,
ja. Wirklich.
Ja.
Also du kriegst ja auch den Spruch, den einen oder anderen Spruch.
Natürlich. Von dir,
weil da gab's schon 1-2 zum Frühschoppen, zum verlängerten Frühschoppen.
Klar.
Und dann sind die natürlich, die Kölner auch rhetorisch stark.
Ja, klar.
Und da läufst du
da durch. Da laufen nicht nur Kulturattachés
in muss man sagen. Ja. Und dann läufst du da zum Stadion, kriegst nach 15 Minuten eine Rutsche, dass dir Hören und Sehen vergeht. Dann fängst du an, Fußball zu spielen und musst am Ende eigentlich fast das Spiel gewinnen.
Ja, vor allem, weil die
also das,
Spielanlage das war cool.
Ich habe das 90 Minuten lang geguckt, ja. Und war... Also,
ich glaube, ab dem 4-4 waren sie dann noch mit dem Punkt näher zufrieden. Aber
ja.
Vorher von der Spielanlage bin ich bei dir. Also die Offensivaktionen waren vom KSC eigentlich noch stärker als vom
FC. Und wenn Christian Eichner sich hinterher hinstellt und sagt, ach, so richtig zufrieden bin ich eigentlich nicht, wir hätten es gewinnen müssen, dann musst du das Spiel schon gesehen haben, um zu verstehen, was er meinte.
Ja. Und aber das mit dem Aderlass, den wir hier vor ein paar Wochen schon mal angesprochen haben.
Junge.
Matanovic, Nebel, Gomdorf, Stindl, Treves, Heise, alle weg.
Ja.
Also Hut ab.
Also
vielleicht fehlt Vanicek dann doch noch.
Ja gut, wenn er im KSC aufsteigen würde und wenn du jetzt nach 7 Spielen oben stehst, die stehen normalerweise auch gut hinten, das Franke hat gefehlt, das hat man gestern gemerkt.
Ja. Ne?
Aber mit so einer Moral, also da ziehe ich alle Hüte, die ich habe, wirklich.
Alle Hüte wurden auch gezogen vor Thomas Wagner, weil dieses Videomaterial, was ja keiner in Deutschland sonst hatte, stammt natürlich von dir. Auch stark, dass du mittlerweile nur noch in Hochkant denkst.
Ja.
Also nur mal so, wir sind immer noch beim Fernsehen, dann machen wir es eigentlich noch quer. Aber du denkst natürlich schon an Social Media. Es gefällt mir diese moderne Ausrichtung. Wurde es heute in der Sitzung, wir haben ja immer diese Bundesliga-Sitzung, wurden Lieder gesungen auf dich, weil das waren exklusive Bilder.
Auch anders sich das auf deinem Konto bemerkbar machen wird jetzt den nächsten Tag.
Oh, gut.
Nach den Wolf-Fuß-Liedern kamen eigentlich direkt die Thomas-Wagner-Lieder.
Schön. Über mich wurden Lieder gesungen.
Ja, wurde auch gesagt.
Ach. Was denn?
Dass die Begleitung des Topspiels sehr stark war.
Schnitt.
Ich will euch doch auch mal ein gutes Gefühl geben.
Timo, ist heute, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut.
Wenn im Maschinenraum gesprochen wird, das bekommt ihr ja gar nicht immer mit.
Nee, das stimmt.
Das tut euch ja auch mal gut. Von daher vielen Dank.
Gut, nehme ich gerne mit.
Sollen wir noch einen kurzen Schlenker zum ersten Fußballclub machen? Wir haben noch 4,5 Minuten.
Zum FC?
Ja.
Oder bei Miro Klose. Und dann machen wir über den FC. Ne?
Ja. Was wir heute. Gut, aber das kriegen wir beißen runter.
Ja.
Ab dafür.
Also der FC hat gegen Magdeburg und Düsseldorf auf aberwitzige Art und Weise die Spiele nicht gewonnen.
Ja.
Aber hat gestern erschreckende Lücken in der Abwehr aufgezeigt. Und du wirst nicht aufsteigen, wenn du hinten dauernd Gegentore bekommst. Das habe ich schon jahrelang mit dem HSV mitgemacht. Gestern war auch, finde ich, das spielbegleitende Management auch aus Trainersicht mit den Auswechslungen nicht ganz so glücklich. Und ich glaube, wenn man immer die ganze Zeit sagt, naja, wir spielen eigentlich so gut, der FC hat auch echt einen teuren Kader. Die haben eine Bundesliga-Mannschaft eigentlich, die zwar letztes Jahr abgestiegen ist. Ne? Also da muss man schon sagen, es fehlt einer so ein bisschen, der den Rhythmus am Platz bestimmt. Jetzt treten wir mal auf den Ball oder sowas.
Ja, es fehlt so ein bisschen Erfahrung.
Ja.
Es fehlt auf dem Platz, meine ich auch, Führungsqualität.
Genau.
Die sind alle fußballerisch begabt, auch vorne, Lemperle, Downs, das sieht alles gut aus, Sembasic etc. Das sind alles gute Fußballer, Thielmann vielleicht auf der falschen Position.
Das
will ich mal in den Raum stellen. Aber die können ja was am Ball, mit dem Ball. Was denen fehlt, ist Balance und so eine gewisse Struktur. Also bei einem 3-0 zu sagen, okay, das hat jetzt Spaß gemacht bis hierhin, jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder und spielen strategisch Fußball. Da fehlt, glaube ich, so ein Leitmotiv. Auf der 6 bis 8.
Genau. Und du brauchst wahrscheinlich auch vorne einen, der so ein bisschen den Druck wegnimmt, auch von den jungen Spielern treffen zu müssen.
Ja,
wahrscheinlich wäre dann Selke sogar die ideale Besetzung dafür gewesen.
Du kannst dir die Leute halt nicht backen und der FC ist halt in der einmaligen Situation, jetzt auch im vergangenen Sommer, niemand verpflichtet haben zu dürfen. Und gleichzeitig zeigt die Problematik bei aller Qualität, es ist halt der Abstiegskader, der gehalten werden konnte. Und es ist noch nicht der Aufstiegskader. Deshalb muss der Ansatz sein, nicht zu weit abreißen zu lassen Richtung erste 3 Plätze im Verlauf der Hinrunde. Dann
auch besser,
ne? Dann in der Winterpause 1, 2, 3, 4 zu verpflichten. Das wir wissen alle, in der Winterpause werden jetzt nicht die internationalen Superstars wechseln, schon gar nicht nach Köln, also zu einem Zweitligisten. Aber da vielleicht einfach 2-3 strategisch gute Transfers zu tätigen, um dann in der Rückrunde noch anzugreifen. Aber dafür ist es halt wichtig, dass du nach ganz oben nicht abreißt.
Ja, und im letzten Jahr hast du immer dagegen gespielt, um etwas zu verhindern, den Abstieg. Und jetzt musst du Spiele gewinnen. Ja. Das ist dann auch im Kopf etwas. Man muss aber trotz allem sagen, die Geduld der Leute ist dann auch irgendwann endlich. Also in der zweiten Hälfte war das nicht mehr, dass du sagst, das ganze Stadion hat gebrannt oder sowas, sondern da hast du auch schon Murren gehört. Und da war es auch mal ruhig da. Ne? Also das ist auch ganz klar.
Aber grundsätzlich ist der Kölner optimistisch und rennt voller Euphorie nächste Woche wieder ins Stadion.
Ja, natürlich, weil er ja eigentlich davon ausgeht, dass der FC mit 13 Punkten Vorsprung aufsteigt. Genau. So, braucht Miro Klose den Wintermantel?
Ich hoffe doch. Also das täte mir leid. Also für Miro Klose täte es mir leid.
Ich habe es irgendwann mal hier gesagt. Ich glaube einfach nicht, dass er vom ganzen Typus her Cheftrainer in der ersten oder zweiten Bundesliga ist. Ich würde mich freuen, wenn ich mich täusche. Ja. Aber ich glaube, also von dem Fußball, den der spielen lassen wollte, ist der 1. FC Nürnberg sehr weit entfernt im Moment.
Das ist so. Mehr haben wir nicht, ne? Wir haben vor allen Dingen keine Zeit mehr. Oder haben wir noch
Zeit? Ich könnte aber wirklich noch eine Stunde.
Ja, ja, wird auch gefordert von den 20.
Wir haben ja auch noch Dortmund und so weiter. Haben wir über
das Derby Matrileno hätten wir sprechen können.
Aber wir kommen ja nächste Woche wieder.
Champions League.
Nächste Woche wieder. Oder in neuer Frische.
Gegen wen spielt The Pack nächste Woche?
Weiß ich nicht.
Was?
Das interessiert mich nicht. Ich bin doch in der Sendung.
Ich habe das Gefühl, du interessierst dich gar nicht.
Ich bin mitten in der Live-Sendung.
Das ist ja Wahnsinn.
Mittendrin. Danke Thomas Wagner. Danke Timo Schmidtchen.
Danke Wolf Fuß.
Gute Woche. Bis zur nächsten. Sportlich bleiben. Tschüss.
Und Batsch ist schon wieder rum.
Batsch ist rum.
Wenn man einsam ist.